Guten Morgen miteinander. Wieso, dass wir den Filmausschnitt hier gesehen haben, da werden wir dann sicher im Laufe der Predigt noch sehen. Zuerst möchte ich den Cousin und Tabea begrüßen. Sie sind mit dem Auto unterwegs, irgendwann in Rumänien und werden dann heute im Laufe des Abends irgendeinmal in Chisinau eintreffen. Und sie haben mir versprochen, dass sie die Predigt unterwegs hören. Und ich tue sie jetzt auf dem Weg sie einfach begrüßen und wünsche ihnen alles Gute. Es hat in Afrika einen Mann gegeben, der ist jeden Mittag um Punkt 12 Uhr ist der in die Kirche gegangen. Jedes Mal hat er sich kurz in die Kirchenbank hineingesetzt, aber schon nach einer Minute ist er wieder aufgestanden und hat die Kirche verloren. Der Pfarrer hat den Mann schon manchmal beobachtet. Einmal an einem Tag hat er auf den Mann gewartet und hat ihn gefragt, was er denn immer so kurz in der Kirche mache. Der Mann hat gesagt, ich bete, und hat gelacht dazu. «Das verstehe ich nicht», hat der Pfarrer gesagt. «Sie sind doch nur eine Minute da. Wie können Sie denn da richtig beten?» «Wissen Sie», hat der Mann gesagt, «ich mache nicht viele Worte. Ich kann kein langes Gebet sprechen. Aber ich komme jeden Tag, Punkt um 12 Uhr, hier hin und sage, «Jesus, da ist der Jim. Dann warte ich eine Minute und in dieser Minute kommt Jesus dann zu mir und nimmt sich Zeit für mich.» Ein paar Wochen später hat der Jim ins Spital müssen. Eine schwierige Operation ist bevorgestanden. Und schon vor der Operation haben die Krankenschwestern festgestellt, dass der Jim immer so fröhlich war und dass er auf Patienten einen äußerst positiven Einfluss hatte. Die ängstlichen Patienten sind wieder lebensmutig geworden, die Traurigen sind wieder zuversichtlich geworden und die Verbitterten wieder fröhlich. Jim hat die Schwester einmal zu ihm gesagt, die anderen Patienten sagen, dass sich sehr viel verändert hat, seit du da bei uns bist. Du bist immer so fröhlich. Wissen Sie, Schwester, sagt er, ich habe eigentlich gar nichts dafür, dass ich so fröhlich bin. Das liegt an meinem Besuch. Die Schwester war ganz verwundert, denn sie hat noch nie Besuch beim Jim gesehen. «Ja, wann hast du das letzte Mal Besuch gehabt?», hat sie den Jim gefragt. «Jeden Tag», hat der Jim gesagt und hat dazu gelächelt. Jeden Tag, Punkt 12. Wir können ihn nicht sehen, aber er kommt rein, stellt sich eine Minute an mein Bett hin und nimmt sich Zeit für mich und sagt, «Jim, da ist Jesus.» Ist das nicht eine schöne Geschichte? Eine überraschende Geschichte. Krankenschwestern sind vermutlich sehr überrascht gewesen, wo sie die Antwort vom Jim bekommen haben. Mit Gott Überraschungen erleben. So lautet das Thema heute Morgen. Und am Anfang meiner Predigt möchte ich dir mal die Möglichkeit geben, zuerst einmal selber über das Thema nachzudenken. Mit Gott Überraschungen erleben. Wo hast du in letzter Zeit mit Gott eine Überraschung erlebt? Wo bist du zuletzt von Jesus überrascht worden? Wir nehmen uns doch jetzt ein bisschen Zeit und denken darüber nachdenken. Ja, mit Gott Überraschungen erleben. Ich würde das jetzt spannend finden, mit dir darüber ins Gespräch zu kommen. Wo bist du das letzte Mal von Gott überrascht worden? Der Predigtext für den heutigen Sonntag erzählt auch von Menschen, die von Gott überrascht worden sind. Sie sind sogar so von Gott überrascht worden, dass sie es zuerst gar nicht haben können glauben, was sie da erlebt haben. Die Überraschung war so gross und ist so unverhofft gekommen, dass sie von dieser Situation zuerst total überfordert waren. Ich lese den Predigtext aus der Apostelgeschichte 12. Etwa um diese Zeit begann König Herodes Agrippa, einige Gläubige in der Gemeinde zu verfolgen. Er ließ den Apostel Jakobus, den Bruder von Johannes, mit dem Schwert hinrichten. Als Herodes sah, dass diese Entscheidung den führenden Männern des jüdischen Volkes gefiel, ließ er Petrus während der Passafeierlichkeiten verhaften und ihn ins Gefängnis werfen. 4 Einheiten zu je 4 Soldaten waren beauftragt, ihn zu bewachen. Herodes plante, Petrus nach dem Passafest in einer öffentlichen Verhandlung vor das Volk zu stellen. Doch während Petrus im Gefängnis saß, betete die Gemeinde inständig für ihn zu Gott. In der Nacht vor der Verhandlung schlief Petrus angekettet zwischen 2 Soldaten. Vor dem Gefängnistor hielten weitere Soldaten Wache. Plötzlich erschien ein strahlendes Licht in der Zelle und ein Engel des Herrn stand vor Petrus. Der Engel stieß ihm in die Seite, um ihn zu wecken und sagte, schnell, steh auf! Und die Ketten fielen von seinen Handgelenken. Dann sagte der Engel zu ihm, zieh dich an und schnüre deine Sandalen. Das tat Petrus. Und nun nimm deinen Mantel und folge mir, befahl der Engel. Petrus verließ die Zelle und folgte dem Engel in dem Glauben, er habe eine Vision. Ihm war nicht bewusst, dass das Ganze tatsächlich geschah. Sie passierten die erste und die zweite Wache und erreichten das Eisentor zur Straße, das sich wie von selbst vor ihnen öffnete. Sie traten hindurch und gingen eine Gasse hinunter, als der Engel ihn plötzlich verließ. Da begriff Petrus, was geschehen war. Es ist wirklich wahr, sagte er. Der Herr hat seinen Engel gesandt, mich vor Herodes gerettet und vor dem, was die Juden mit mir vorhatten. Er überlegte und ging dann zum Haus von Maria, der Mutter des Johannes Markus. Dort waren viele Menschen zusammengekommen, um zu beten. Er klopfte an die Tür im Hofeingang und eine Dienerin mit Namen Rode kam, um ihm zu öffnen. Als sie seine Stimme erkannte, war sie so durcheinander vor Freude, dass sie ohne die Tür zu öffnen wieder zu den anderen zurücklief. Petrus steht vor der Tür, rief sie. Du bist von Sinnen, meinten die anderen. Und als sie darauf beharrte, kamen sie zu dem Schluss, es muss wohl ein Engel sein. Petrus hatte weiter geklopft. Als sie schließlich die Tür öffneten und ihn sahen, waren sie außer sich vor Staunen. Mit einer Handbewegung bedeutete er ihnen, ruhig zu sein und erzählte ihnen dann, was geschehen war und wie der Herr ihn aus dem Gefängnis herausgeführt hatte. Berichtet Jakobus und den anderen Brüdern, was passiert ist, sagte er. Dann ging er hinaus und zog weiter an einen anderen Ort. Ist das nicht eine tolle Bibelgeschichte, die voller Überraschungen steckt? Ich möchte insgesamt 4 Überraschungen hier ein bisschen herausheben. Die erste Überraschung ist, für Gott ist nichts unmöglich. Da war der Petrus im Gefängnis, im Hochsicherheitstrakt, kann man sagen. 4 Soldaten haben ihn rund um die Uhr bewacht. Er war angekettet und hinter schweren Eisentoren weggesperrt. Es entkam. Unmöglich. Unmöglich für die Menschen, aber nicht für Gott. Gott schickt einen Engel zum Petrus, der ihn auf ganz wunderbare Art und Weise befreit hat. Wir haben gelesen, plötzlich ist der Engel in die Zellen hineingetreten und das Licht hat den Raum erfüllt. Und der Engel hat den Petrus geweckt, der hat ihn in die Seite gestossen und hat gesagt, stand auf. Und dann sind die Fesseln abgefallen. So haben wir es in dieser Geschichte gelesen. Eine grandiose Überraschung. Eigentlich grandios für den Petrus. Er hat zuerst gar nicht glauben, was ihm da passiert ist. Für Gott ist nichts unmöglich. Das gilt auch noch für heute. Wir liegen zwar nicht in einem dunklen Gefängnis, aber trotzdem fühlen wir uns vielleicht manchmal ganz ähnlich. Nämlich eingesperrt und gefangen. Wir haben zwar keine Fesseln an unseren Handgelenk, aber vielleicht an unserer Seele. Vielleicht kämpfen wir schon seit Jahren mit diesen Fesseln und Bindungen. Mit Sachen, die uns lähmen, die unsere Seele gefangen nehmen. Und vielleicht haben wir auch schon manchmal gedacht, entkommen, unmöglich. Unmöglich für uns Menschen vielleicht, aber für Gott ist nichts unmöglich. Er kann uns befreien, egal in welchen Fesseln und Bindungen wir uns befinden. Egal in welchem Gefängnis das unsere Seele sitzt. Gott kann uns einen Engel schicken, der uns auf ganz wunderbare Art und Weise befreien kann. Unsere Fesseln sprengen und uns in die Freiheit führen. Beim Kurs Leben in Freiheit steht die Freiheit in Jesus Christus im Mittelpunkt. Der Kurs will uns helfen, dass wir erkennen können, wo, warum und auf welche Weise wir in Bindungen und Sklaverei leben, anstatt in Freiheit und Hoffnung. In der Kraft von Jesus Christus können wir aus diesen Fesseln ausbrechen und in der Freiheit leben, die Jesus Christus für uns erkauft hat. Am Montag, am 22. Oktober, fährt wieder ein Kurs Leben in Freiheit an. Beim Ausgang, da liegen noch Anmeldungen auf. Du kannst dich noch, bis Montagabend kannst du dich noch anmelden. Viele Menschen sind auch einfach gefangen von ihren Problemen. Ein Schicksalsschlag jagt den Nächsten. Alles geht schief und es scheint gar nichts mehr zu gelingen. Man hat sich doch so viel vorgenommen, aber es klappt gar nichts. In der Bibel gibt es auch viele Personen, in denen ist es ganz ähnlich gegangen. Ich denke da zum Beispiel an den Prophet Jeremia im Alten Testament, wo auch an einen Punkt gekommen ist, wo er hat müssen sagen, es ist alles schief gegangen. Alle sind gegen mich. Selbst meine Freunde haben sich von mir abgewendet. Nur noch Elend und Frust. Bei Jeremia ist es sogar so weit gegangen, dass er auch an seine Glaubensgrenzen gestoßen ist. Er hat selber gesagt, ich habe mir gedacht, ich will gar nicht mehr an Gott denken. Ja, er hat sogar schon fast seinen Glauben wollen aufgeben. Und alleine hat er sich aus dieser Situation nicht befreien können. Ganz ähnlich geht es Petrus. Der hockt im Gefängnis und kann nur noch auf das warten, was jetzt hier kommt. Und das ist nichts Gutes. Wir erfahren in unserem Text nicht, was der Petrus gemacht hat. Allerdings erfahrt man, was die Gemeinde gemacht hat. Im Vers 5 heißt es, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Das ist doch erstaunlich. So aussichtslos die Lage auch sie ist, die Gemeinde hat trotzdem ohne Unterlass für ihn gebetet. Ob der Petrus gebetet hat, das weiss man nicht. Aber die Gemeinde hat für ihn gebetet. Sie haben die Hoffnung nicht aufgegeben, dass Gott eingreifen kann, dass er das Unmögliche möglich machen kann. Und sie haben auch gebetet, weil sie selber nichts machen konnten. Sie haben dem Petrus nicht helfen können, aber sie konnten für ihn beten. Und heute sind wir gemeint. Wir sollen auch ohne Unterlass beten für die, die in Not sind, für die, die gefangen sind, für die, die eine Fessel tragen. Wir sollen ohne Unterlass beten für die Menschen, die keinen Sinn mehr sehen in ihrem Leben, die in der Einsamkeit gefangen sind. Wir sollen ohne aufzuhören beten für die Menschen, die in einer Sucht gefangen sind. Und wir sollen beten für die Menschen, die von ihren Problemen überwältigt werden, sodass sie gar kein Land mehr sehen. Vielleicht sind das manchmal auch Menschen, die mir selber nicht helfen können. So wie beim Petrus. Die Gemeinde hat ihn nicht von seinen Fesseln befreien. Aber sie hat Gott bitten, dass er es tut. Und heute gibt es auch Menschen, die mir nicht befreien können. Denen wir nicht helfen können. Aber wir können Gott darum bitten, dass er es tut. Haben wir das Vertrauen zu Gott? Haben wir das Vertrauen, dass Gott auch in unmöglichen und ausweglosen Situationen noch etwas verändern kann? Haben wir das Vertrauen, dass er Menschen helfen kann und Menschen von ihren Fesseln befreien kann, bei denen eigentlich Hopfen und Malz verloren ist? Es ist doch so entlastet, dass wir es nicht selber machen können, sondern dass wir das Gott abgeben können und zu ihm beten dürfen, dem Gott, wo nichts unmöglich ist. Du und ich, wir sind gemeint. Und wir sollen ein offenes Ohr, ein offenes Auge haben für die Menschen um uns herum, die gefangen sind, die sich selber nicht mehr helfen können in dieser ausweglosen Situation. Und wir sollen, genau wie gemeint zur Zeit von Petrus, ohne aufzuhören, zu Gott beten und ihm das Unmögliche zuzutrauen. Ohne aufzuhören. Also nicht nur eine beten und dann denken, so, jetzt habe ich meine Pflicht da. Jetzt habe ich ja hier dafür gebetet. Sondern immer wieder. Wir sollen in unserem Gebet die Hoffnung nicht aufgeben, weil Gott alle Dinge möglich sind. Wir können nicht für die ganze Welt beten. Das wäre eine Überforderung. Aber fragen wir doch Gott, für welche Person und für welche Situation soll ich unaufhörlich beten? Wer oder was ist mein Auftrag? Die zweite Überraschung. Gebet werden manchmal schneller erhört, als dass wir denken. Wir haben es eben in dieser Geschichte gehört. Die Menschen aus der Gemeinde haben nicht aufgehört zu beten und Gott um Hilfe für den gefangenen Petrus zu beten. Und während sie noch beieinander waren und gebetet haben, ist der Petrus schon befreit worden und ist sehr im Haus gelaufen und hat an die Türe geklopft. Dass ihr Gebet so schnell erhört würde werden, damit haben die Menschen wahrscheinlich gar nicht gerechnet. Eine weitere grandiose Überraschung. Eigentlich grandios für alle Beteiligten. Keiner hat können glauben, was da passiert ist. Und noch während die Menschen gebetet haben, ist ihr Gebet schon in Erfüllung gegangen. Ich weiss nicht, ob du das auch kennst. Da betet man inbrünstig für eine Sache und auf einmal merkt man, dass das Gebet ja schon längstens erhört worden ist. Als ich noch etwas jünger war, habe ich in einer Firma gearbeitet und dort hatte ich einen Arbeitskollegen, der mich wegen meinem Glauben sehr fest verachtet hat und mich auch immer wieder bloßgestellt hat. Ich war dazu mal ein frisch bekehrter Christ und ich hatte keine Angst, von Jesus zu erzählen und mich zu ihm zu stellen. Manchmal habe ich das wahrscheinlich auch ein bisschen auf eine brüske Art und Weise gemacht. Heute würde ich das wahrscheinlich ein bisschen über Leiter machen. Aber diese Situation, die hat mir wirklich zu schaffen gemacht. Und ich habe Gott darum gebeten, dass er doch die Situation verändern soll. Und es war mein tägliches Gebet. Und es sind ein paar Monate gegangen, dann hat der Arbeitskollege gekündigt und hat eine neue Arbeitsstelle angenommen. Ich habe mich eigentlich darüber sehr fest gefreut, dass das so war. Ich habe aber ganz vergessen, dass ich eigentlich für das Anliegen gebetet habe. Und ja, ich habe Gott auch nicht Danke gesagt dafür, dass er das Gebet so schnell erhört hat. Erst Monate später ist es mir dann bewusst worden, wie Gott das Gebet eigentlich so schnell erhört hat. Und ich habe dann Gott Danke gesagt, dass er mir dazu mal so schnell geholfen hat. Die dritte Überraschung. Ein Leben mit Gott ist konkret und praktisch. Ich habe es eigentlich ziemlich überraschend gefunden, wie der Engel mit dem Petrus umgegangen ist. Vielleicht hast du das noch im Ohr, was der Engel zum Petrus gesagt hat. Er ist nicht einfach nur in die Zellen reingekommen und dann hat er überhastet gerufen, komm, auf, wir müssen schnell weg da, bevor das die Wachen uns entdecken. Schnell, schnell, pressier, komm, wir müssen gehen. Nein, der Engel ist zum Petrus gekommen und hat ihm ganz praktische und konkrete Anweisungen gegeben. Bind zuerst einmal einmal den Gürtel um und dann leg deine Sandalen an, hat er zum Petrus gesagt. Und dann nimm die Mantel und folg mir nachher. Der Teil der Geschichte hat mich so richtig überrascht, wie der Engel im Petrus in einer solchen brisanten Situation so konkrete und praktische Anweisungen gegeben hat. Man hätte doch sagen, ja, die Hauptsache ist, dass die zwei einigermaßen heil aus dem Gefängnis rauskommen. Wie? Ob mit oder ohne Gürtel? Ob mit oder ohne Sandalen? Das ist doch eigentlich völlig egal. Nein, offensichtlich ist das nicht egal. Offensichtlich war es wichtig gewesen, dass der Petrus den konkreten und praktischen Anweisungen vom Engel gefolgt hat. Ich habe mich gefragt, ist das heutzutage bei einem Leben mit Gott nicht auch so? Man könnte ja sagen, ja, Hauptsache ist doch, dass du ein guter Mensch bist und ein halbwegs anständiges Leben führst. Wie? Das ist doch völlig egal. Nein, offensichtlich ist es das nicht. Offensichtlich ist es wichtig, dass wir als Christen den konkreten und praktischen Anweisungen von Gott gehorchen. Gott hat uns ganz konkrete und praktische Anweisungen für unser Leben gegeben. Die 10 Gebote im Alten Testament zum Beispiel. Du sollst Vater und Mutter ehren. Du sollst kein falsches Zeugnis reden. Du sollst den Viertag heiligen. Wir kennen doch alle zusammen die Gebote. Oder auch die Anweisungen im Neuen Testament. Wir sollen den Nächsten lieben wie uns selber. Wir sollen alle Zeit fröhlich sein. Wir sollen ohne Unterlass beten. Wir sollen dankbar sein in allen Sachen. Nein, es ist Gott nicht egal, wie wir als Christen leben. Ein Leben mit Gott ist konkret und praktisch. Die vierte Überraschung. Ein Leben mit Gott ist manchmal auch leidvoll. Mit dieser Überraschung hat unser Predigtext angefangen. In dieser Zeit hat der König Herodes einige der Christen in Jerusalem verhaften und foltern lassen. Eine böse Überraschung. Aber eine Tatsache, die ich den Morgen auch nicht verschwiegen will. Ein Leben mit Gott ist nicht immer nur angenehm. Es gibt nicht immer nur freudige Überraschungen. Manchmal gibt es auch böse. Manchmal gibt es Sachen, die uns schockieren, die uns fertig machen. Manchmal gibt es herbe Enttäuschungen und bittere Rückschläge. Und wir fragen uns, wie kann das sein, dass es auch solche Sachen gibt? Und gerade in einem Leben mit Gott, kann es für uns Christen dann wirklich auch böse Überraschungen geben? Es gibt in der Bibel nie eine Verheißung, dass das Leben mit Gott ein Ponyhof ist. Im Gegenteil, es wird von Verfolgung geschrieben, von geistlichen Kämpfen und von Versuchungen. Aber in dem allem steckt eine grosse Überraschung. Hoffnung im Heute und bis in die Ewigkeit. Da waren einmal ein paar Männer, die haben auch eine ganz böse Überraschung mit Gott erlebt. Sie haben sich entschieden, in ihrem Leben alles auf eine Karte zu setzen und Jesus nachzufolgen. Alle ihre Hoffnung haben sie auf ihn gesetzt. Und dann das. Jesus ist tot, verhaftet von den Römern. Dann gefoltert und zum Tod verurteilt. Eine ganz böse Überraschung für die Männer. Und doch war das nicht das Ende. Denn Jesus ist auferstanden, hat den Tod besiegt und den Weg frei gemacht zu Gott, unserem Vater. Und damit hat er alle Hoffnungen und Erwartungen in Ewigkeit bei weitem übertroffen. Und damit nicht genug. Jesus will auch dir eine lebendige Hoffnung schenken. Kennst du den Jesus? Er will dich überraschen. Er will in dein Zuhause kommen. Er will sich Zeit nehmen für dich und sagen, hallo, da ist Jesus. Amen. Ich bete noch. Ja, Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du so einen wunderbaren und gütigen Gott bist. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns überraschen will. Und ich danke dir, ja, dass wir das auch tagtäglich erleben, dass wir überrascht werden dürfen. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns auch offene Augen schenkst und offene Ohren, dass wir diese Überraschungen auch erkennen. Danke dir, dass du zu uns kommen willst. Und dass wir in dir eine Hoffnung haben, die über alles heraus Bestand haltet. Danke dir von ganzem Herzen, dass du uns kennst und dass du auch weißt, was jedes Einzelne von uns braucht. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Amen.